0816. Alle Tassen im Schrank. Der Podcast rund ums Leben und Überleben im täglichen Wahnsinn. Hier sprechen wir mit Menschen mit einer psychischen Erkrankung, Angehörigen und Profis und stellen Unterstützungsangebote, Erfahrungswerte und Informationen vor. Weil psychisches Wohlbefinden ein Thema von uns allen ist.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 0816 Alle Tassen im Schrank. Ich habe heute meine Kollegin Christina Rahn im Interview und Christina ist Ergotherapeutin und hat eine Ausbildung in psychodynamischer Körper- und Energiearbeit gemacht. Herzlich willkommen, Christina.
Ja, danke schön. Hallo, Conny.
Christina, was für ein Titel. Psychodynamische Körper- und Energiearbeit. Was verbirgt sich dahinter?
Das ist eine Zusammenstellung von verschiedenen körpertherapeutischen Ansätzen in der Psychotherapie. Ich kann jetzt mal ein paar Namen nennen. Biodynamik nach Gerda Beusen, Bioenergetik Alexander Lohn, das war so einer der ersten. Zu dieser Ausbildung gehörte auch Gestalttherapie und auch noch mehr eher zu so eine Form von Behandlung anmutende Dinge mit Massagetechniken, die dann auf körperlicher Ebene auch auf die Psyche einwirken sollen und auch tun tatsächlich.
Das ist ja ganz spannend. Ich kann mir vorstellen, dass viele Menschen, die jetzt zuhören, überhaupt keine Vorstellung haben, was hat's denn eigentlich mit Körpertherapie auf sich? So, man kennt vielleicht das Klassische, man sitzt beim Therapeut oder bei der Therapeutin und spricht dann irgendwie und führt Gespräche. Wie läuft das denn in der Körpertherapie ab? Wie kann man sich das vorstellen?
Also, wenn wir uns mal vorstellen, ein erster Kontakt mit einem Klienten, da findet natürlich auch der erste Kontakt im Gespräch statt. Man fängt ja nicht gleich an, jemanden irgendwie, was weiß ich, anzufassen oder zu sagen, jetzt leg dich mal hin und atme. Man muss sich ja erstmal kennenlernen, dass die Person sich wohlfühlt und auch ein bisschen Wissen haben, wie ist der drauf, was möchte der eigentlich, wieso kommt diese Person? Und dann können wir allerdings diese Gesprächsebene, also es wird weiter gesprochen, aber dann noch körperliche Interventionen mit dazu nehmen. Also relativ üblich und auch schnell ist auch mal Pausen ins Gespräch einfließen zu lassen und auf Atmung aufmerksam zu machen. So Atemübung und Vertiefung kommt dann erst später, wenn die schon ein bisschen vertrauter sind mit Körpertherapie. Körperlichen Ausdruck finden. Wir bleiben nicht nur sitzen und nutzen die Stimme, sondern es kann auch der Körper agieren. Es können verschiedene Positionen eingenommen werden. Also das Sitzen zu verlassen im Liegen zum Beispiel können Gefühle eher zugänglich sein als im Sitzen auf so einer. Da bleiben viele Leute eher so im Kopf und in den Gedanken und im Liegen ist der Zugang da einfacher.
Das heißt, es könnte sein, dass es dann aussieht wie in einer klassischen Therapie, aber du schlägst zum Beispiel vor, dass die Person sich hinlegt?
Mhm, ja, das schon. Das würde ich nicht in der ersten Stunde machen. Es muss erstmal mehr Vertrauen sein. Ja, aber es kann schon die richtige oder die Methode sein, für die ich dann entscheide, den zu fragen, ob sie sich hinlegen mögen. Dann wird auch meistens erstmal geatmet und dann ist eine Herangehensweise zu gucken, was kommen denn für Impulse, welche Bewegungen möchte der Körper machen, ohne dass es schon klar ist, ich will jetzt das und das ausdrücken oder mich mit dem, ich will das und das Thema lösen, sondern den Körper mal machen zu lassen. Und das ist sehr interessant, was dann passiert und was die Klienten dann für sich für Nutzen daraus ziehen. Es geht darüber hinaus, zu verstehen, was mit mir los ist, sondern in einen Ausdruck und in eine neue Erfahrung zu kommen. Und die ist dann tatsächlich ja auch geschehen durch die körperliche Aktivität.
Hast du vielleicht mal ein Beispiel, wie so etwas aussehen könnte, wenn eine Klientin oder ein Klient kommt und ja, ich weiß gar nicht, wer kommt denn eigentlich zu dir? Was könnte der Hintergrund sein?
Also es kommen Menschen, die ja so ganz relativ banale Sachen, also ich komme in meinem Leben nicht klar. Manche kommen die schon über die Krankenkasse eine normale Psychotherapie gemacht haben und gemerkt haben, ah, da fehlt noch was. Die sind schon ganz anders vorbereitet, auch auf überhaupt Psychotherapie machen. Die haben sich dann manchmal auch schon beschäftigt mit körpertherapeutischen Methoden und sind ein bisschen schneller, sich da weiter einzulassen. Es sind Menschen, die von sich vielleicht sagen, ich bin nicht wirklich krank in dem Sinne, ich habe keine Depression oder Persönlichkeitsstörung, aber ich habe doch Schwierigkeiten, die ich so nicht gelöst kriege. Ich möchte da weiterkommen und ich möchte darüber hinaus zu verstehen und die dann beim körperlichen Ansatz in so ihren Weg finden, andere Erfahrungen zu machen, die auch mit diesem Konzept von Energie, von diesem energetischen Fließen was anfangen können.
Ja, ich überlege gerade, wie man sich das so plastisch vorstellen kann. Also jetzt mal ganz banal gesprochen, wenn ich eine Person habe, die zu dir kommt und die vielleicht eine Depression hat und vielleicht liegt dahinter etwas wie mit Aggression schwer äußern können oder schwer für sich eintreten können, dann stelle ich mir jetzt vor, keine Ahnung, vielleicht kommt dann durch den Körper mal ein anderer, kräftigerer Impuls oder wie, hast du mal so ein Beispiel, was man gut nachvollziehen kann?
Ja, wenn das, also es kann ja sein, dass die Person gar nicht wissen, was ist das eigentlich? Ist es eher ein Impuls von wo bleibe ich da hängen? Ist es ein Impuls, dass ich Bedürftigkeit nicht zulassen kann? Dann würden wir ja in eine andere Richtung gehen. Aber wenn klar wird, Mensch, es geht darum, auch Abgrenzung und gesunde Aggression auszudrücken oder auch eine alte Wut, die immer gedeckelt worden ist, auszudrücken, dann können wir da schön gezielt dann Dinge einsetzen, wie auf Kissen oder Matratzen schlagen oder schreien oder auch ein Bekannter von mir, der auch das macht, der hat irgendwo beim Bauern diese riesigen Silage-Dinger, da hat er sich einen Platz geholt und so ein riesen Silagebein gekauft und nimmt dann immer einen Tennisschläger oder einen Baseballschläger mit und dann können die Leute sich da austoben.
Ist das so ein Heuballen oder?
Ja, genau. Also das mache ich nicht, das ist dann schon sehr ausdrucksstark, aber das ist meistens auch nicht nötig, um die Erfahrung zu machen. Ich kann meine Wut rauslassen und ich kann mich auch so austoben, bis ich wirklich erschöpft bin und erleben, so jetzt ist es raus, ich habe das alles rausgelassen und diese schöne, entspannte Erschöpfung dann auch zu merken. Und die dürfen dann auch schreien und meinetwegen auch eine Person, die nicht anwesend ist, anschreien. Das kann man dann ja relativ hemmungslos machen und sich ausdrücken. Man verletzt ja niemanden tatsächlich, weil die anderen ja auch nicht anwesend sind. So, nun kann es natürlich auch sein, dass das nicht so klar ist, dass es um Wut geht. Da bietet sich, was ich vorhin gesagt habe, tatsächlich an, dass die sich mal hinlegen und atmen, auch ein bisschen stärker atmen und das nennen wir Charging, Energie aufladen. Und dass es sich dann zeigt, was kommen aus dem Körper für Impulse, welche Art von Bewegung kommt da, was will sich da zeigen und ausdrücken. Das kann dann sein, dass es so Richtung Wut geht, dass sie anfangen, die Hände zu ballen oder das Gesicht so ein bisschen wütend zu verziehen. Oder es geht in eine andere Richtung, dass ein alter Schreck sich ausdrücken möchte und dass dann Trost notwendig wird oder sowas in die Richtung. Oder man kann auch im Stehen anfangen, wenn man eher diese erwachsene, auch ein bisschen bewusstere Ebene ansprechen möchte und im Stehen ja auch viel, viel mehr Kraft möglich ist als im Liegen und da auch mal einfach atmen lassen, das Atmen verstärken und dann gucken, was macht denn der Körper, was passiert denn da? Und das ist manchmal sehr interessant. Und auch für die Klienten ist es auch manchmal sehr überraschend, was passiert. Und dann auch festzustellen, warum passiert das? Was bedeutet das für mich? Was kann ich damit anfangen?
Gab es sowas wie eine Lieblingsüberraschung, die du gemacht hast im Laufe deiner Ausbildung und oder Arbeit?
Eine Lieblingsüberraschung. Also, ich finde, am überraschendsten habe ich erlebt, sowohl wenn ich in der Klientenrolle, wir üben ja aneinander, miteinander in der Ausbildung war, als auch wenn ich Klienten, jetzt tatsächlich Klienten oder in der Ausbildung begleitet habe, gestalttherapeutische Arbeiten, wo ich als Therapeutin im Grunde genommen gar nichts vorgebe. Ich begleite eigentlich die Person nur ihren Weg und auch ihre Lösung zu finden. Und das kann manchmal wirklich, also das war für mich die Herausforderung, dabei zu bleiben. Nein, sie wird es schaffen. Und das kann lange dauern, dass man denkt, die ist total festgefahren. Da passiert nichts mehr. Oder dass ich es auch dachte, wenn ich in der Klientenrolle war. Meine Güte, ich steck fest, ich komme nicht weiter. Und wenn die Therapeutin da einfach dabei bleibt, na gut, und was noch? Und was noch? Und bleib dabei und atme mal. Da ist nichts Inhaltliches, was dann noch an verblüffenden eigenen Lösungen kommt, die nicht auf der Hand lagen, die der Klientin auch überhaupt nicht in den Sinn, also in den Sinn, in diesen denkenden Sinn gekommen wären, die sich dann plötzlich zeigen, zu einem Ausdruck kommen, ausgesprochen werden und ganz neue Lösungen, ganz neue Möglichkeiten für Beziehungen und Verhaltensweisen und für sich selber sein eigenes Inneres so auftun. Das ist stark.
Was lernt man denn alles in der Ausbildung?
Also man lernt eine ganze Menge. Diese Ausbildung, die ich da gemacht habe, die haben aus verschiedenen Therapiemethoden das gewählt, wovon sie meinen, die haben unheimlich viel Erfahrung, wo sie meinen, das ist das, womit man mit der Mischung am besten arbeiten kann, womit man die meisten Menschen gut begleiten kann, so dass sie profitieren. Und das ist eben Bioenergetik. Das ist ja eine sehr frühe Methode, wo mit vielen Übungen, mit körperlichen Übungen, die auch genau vorgegeben sind, so und so hat man die zu machen, den Körper, die Muskeln, einzelne Muskelgruppen zu ermüden, den Körper anzustrengen, dadurch ein bisschen in Stress zu bringen und durch diese Ermüdung und körperlichen Stress auszulösen, sich dann auch seelisch etwas lösen kann, etwas zeigen kann. Das ist eine Herangehensweise. Da muss man immer gucken, wie die Leute drauf sind. Sind die bereit zu üben? Sind die bereit, sich anzustrengen? Eine andere ist, und das ist gerade für die andere Gruppe von Klienten, die nicht zum Anstrengen oder noch nicht bereit sind, Biodynamik. Also das, jetzt wird meine Stimme ja auch schon ruhiger, merke ich selber beim Sprechen. Da gibt es auch verschiedene Ansätze und relativ viel wird mit Berührung, mit verschiedenen Massagetechniken gearbeitet. Und das setzt immer daran an, dass der Klient zur Ruhe kommen kann und dann auch Gefühle zulassen zu können, über diese Ruhe sich etwas lösen zu können. Das ist ja ein ganz anderer Ansatz, als über Ermüdung und Anstrengung das Gleiche auszulösen. Und das kann für viele Klienten eine total tiefgehende Erfahrung sein, so zur Ruhe kommen zu dürfen, nichts machen zu dürfen. Und was eine sehr spannende Erfahrung, das mag ein bisschen sonderbar klingen, Entwicklung von Gerda Beusen war oder Erkenntnis war, dass der Darm sehr stark reagiert auf Gefühle. Und sie hat sich das immer mit dem Stethoskop angehört und hat festgestellt, dass bestimmte Geräusche bestimmte Gefühlslagen ausdrücken. So, und jetzt gibt's da dann Massageansätze, nicht alle aus dieser Methode, dann nimmt man ein Stethoskop dazu und kann, während man berührt, dieses Feedback vom Darm bekommen und merken, ist das, reagiert mein Klient, wie reagiert er auf einer Ebene, die er nicht selber bewusst ausdrücken kann, und kann dann die Behandlung und die Berührung entsprechend anpassen. Ja, so, Gestalttherapie hatte ich erwähnt. Das ist ja relativ bekannt, ist auf einer ziemlich kognitiven Ebene, über die dann auch Gefühle kommen. Also man kann Dinge angehen, die schon bis dahin noch nicht bewusst waren und die sich dann zeigen, und man kann viel erkennen und lösen und in sich selber eine Klarheit finden. Da kann man kreative Methoden nutzen, die dann ins Gespräch gebracht werden. Man kann mit Personen sprechen, die nicht anwesend sind. Ich glaube, es gibt schon auch ähnliche Ansätze in Gesprächstherapien, Briefe schreiben oder sowas. Das geht schon so ein bisschen in die Richtung, wo das in so einer Therapie, wo gesprochen wird, ähnlich ist. Man kann dann verschiedene Positionen einnehmen von verschiedenen entgegengesetzten, ambivalenten Inhalten oder Bestrebungen in sich selber. So.
Da kommt ja auch die Stuhlarbeit her, ne?
Genau, das wäre dann sowas, wo man ein Stuhl kann, was weiß ich, ein ängstlicher Teil sein und der andere ist der Verwegene, der in die Welt möchte und die dürfen dann mal sich unterhalten. Manchmal streiten sie, manchmal kommt es auch zu verblüffenden Versöhnungen, die man nicht so geahnt hätte. Ja. Und man kann kreative Methoden benutzen, zum Beispiel Ton geformt haben, nicht etwas herstellen, sondern etwas entstehen lassen und dann darüber sprechen, als wäre ich das, wenn ich das jetzt so als ein Teil von mir betrachte, hier habe ich eine Delle, hier bin ich ganz glitschig geworden, hier bin ich total dünn und zerbrechlich. Hier bin ich richtig stabil und fett und da habe ich eine scharfe Kante bekommen. So, das kann, wenn man das dann eine Weile macht und sich drauf einlässt und es immer genauer macht, kann das schon also für die Klienten sehr aufschlussreich für sich selber sein.
Du lässt sie dann richtig töpfern und mit Ton arbeiten?
Ja, eben töpfern nicht. Also es wird nicht gebrannt, es muss nichts bei rauskommen. Die machen dann einfach mal los. So würde man es eigentlich machen. Ich setze es jetzt manchmal bei meiner, wo ich angestellt bin, in der Tagesklinik für Psychotherapie arbeite ich. Da ergibt sich manchmal aus einer gestalterischen Ergotherapie, dass da ein Objekt total geeignet wäre. Also es bietet sich förmlich an, dieses Beichen heißt das, zu nutzen. Und meistens wollen die Klienten auch gerne das tun und sind dann ganz verblüfft.
Beichen, also ich setze mich in das Objekt oder mit dem Objekt gleich?
Ja, genau. Das habe ich noch nicht angewandt, aber ich hatte es ganz früher in meiner Ergotherapie-Ausbildung, hatte eine Lehrerin mal uns Träume beichen lassen quasi. Da wusste ich noch nicht, dass das so heißt oder vielleicht nutzen das auch diesen Ausdruck nur meine Lehrer. Also ein Inhalt von einem Traum, das, was da auftaucht als ich, was weiß ich, da ist ein ganz skurriles Riesenrad oder so und ich bin ein Riesenrad, ich bin groß, ich bin bunt, ich drehe mich. Oh, jetzt bin ich angehalten, jetzt stecke ich fest, was weiß ich, ne? Und dann da immer genauer reinzugehen. Das habe ich jetzt erfunden, das mit dem Riesenrad, das ist nicht passiert.
Ja, ganz kreativ, was sich da findet. Wie sind denn deine Erfahrungswerte? Du arbeitest ja auch viel mit Patienten, mit Patientinnen, neben den Klienten und Klientinnen. Was würdest du sagen? Für wen ist, kann man das sagen, für wen ist Körpertherapie besonders geeignet?
Also die unterschiedlichen Ansätze sind für unterschiedliche Personen geeigneter. In der Tagesklinik nutzen wir, beziehungsweise biete ich das vor allem an für Patientinnen, die nicht so leicht in einen Ausdruck kommen, für die es ganz schwer ist, ihre Gefühle überhaupt zu verstehen, beziehungsweise wenn sie die denn mal aussprechen können, wenn sie wissen, wie die Gefühle überhaupt heißen, dann einen Ausdruck zu finden oder wenn große Scham ist vor Gefühle ausdrücken, dann kann man da mal so ein bisschen gucken, wie kann ich das denn machen? Was kommt so aus mir? Und die dann auch zu ermutigen, zu begleiten. Ja. Oder eben auch welche, die feststecken und wo das gleiche Thema immer wieder Thema ist und dann so ergänzend zur Psychotherapie, zur gesprächsbasierten Psychotherapie, auch in guter Zusammenarbeit mit der zuständigen Therapeutin, dem Patienten noch ein zusätzliches Angebot zu machen. So. Mhm. Ja. Diese biodynamische, eher diese Ebenen, die bedürfnisorientierter, die Zuwendung brauchen, das mache ich dort eher weniger, aber war auch schon mal, wenn Leute so wirklich, wenn man merkte, Mensch, die können jetzt auch gar nicht da therapeutisch weiterkommen, weil erstmal diese Bedürftigkeit so groß ist, dass sie da auch Berührung und Zuwendung brauchen. Dann konnte ich das auch schon das ein oder andere Mal machen.
Mhm. Ist ja vielleicht auch nicht so einfach, wenn es ein anderes Setting ist, ne? Und da einfach auch ein anderer Rahmen und vielleicht auch insgesamt unterschiedliche Haltungen.
Ja, genau, braucht auch so ein bisschen Anlauf, dass die Kolleginnen das überhaupt verstanden haben, was ich da mache und auch mal mitgekriegt haben, dass es für die Patienten auch etwas verändert hat, ne? Und also ich will nicht sagen Skepsis, ich habe von Anfang an, wenn ich Angebote gemacht habe, war immer, ja, probier mal aus, mach mal, biete mal an. Und ich glaube, es wird jetzt also immer klarer, immer spürbarer, dass wir uns da gut ergänzen können, und da freue ich mich total drüber.
Ja, ich habe das ja immer auch sehr geschätzt, dass ich dir dann Menschen auch schicken konnte oder dich fragen konnte, kannst du dir das vorstellen? Und ich fand das immer sehr hilfreich, auch für Menschen, die Schwierigkeiten hatten, so Verbalgefühle auszudrücken oder darauf zugreifen zu können. Oder auch, wenn es so frühe Geschichten waren, wo es vielleicht in den ersten Lebensjahren wird es ja verbal noch nicht abgespeichert, dann greift ja so ein Körpergedächtnis. Und da hatte ich das Gefühl, dass manche da total von profitieren können, wo sie es sprachlich gar nicht so könnten.
Ja, genau. Und da in der Tagesklinik ist ja ganz, ganz viel Abgrenzung Thema, das haben wir ziemlich oft, und dann kann man auch wirklich erstmal üben, wenn die so auf dem Schlauch stehen, wie kann ich das überhaupt ausdrücken, wie sagt man überhaupt Nein und wie verhält sich der Körper, wenn man Nein sagt. Und das fand ich immer ganz, also das ist so in der Tagesklinik das meiste, was ich da überhaupt noch nicht gemacht habe, ist, jemanden in einen richtig starken Ausdruck im Liegen kommen zu lassen. Also liegen habe ich dann nur in der Biodynamik, in so einer Behandlung mit Massagetechniken gemacht. Übrigens am bekleideten Körper.
Was würdest du denn sagen, kann Körpertherapie, was andere Verfahren vielleicht nicht so können?
Ja. Also, ich glaube, dass alle Verfahren, auch gerade die alternativen Verfahren, alle für sich auf irgendeine Weise beanspruchen, dass sie irgendetwas schneller erreichen können als andere Methoden. Das habe ich von vielen Therapeutinnen, die andere Ansätze wieder machen, gehört. Und so sagt das auch die Körpertherapie durch diese unterschiedlichen Körperhaltung und den körperlichen Ausdruck, können wir möglicherweise ein bisschen schneller, ein bisschen früher an Gefühle kommen bei Patienten, denen es nicht gut bewusst ist, die es nicht gut sprachlich ausdrücken können, können die möglicherweise ein bisschen früher daran kommen. Wahrscheinlich kommen sie auch in der Gesprächstherapie dann irgendwann dahin. Und ein großer Vorteil ist, dass sie nicht nur etwas sich bewusst machen über eine Sprache, sondern eine Erfahrung machen. Wenn Sie in einen körperlichen Ausdruck gehen, haben Sie eine neue Erfahrung gemacht. Sie haben sich körperlich anders verhalten. Zum Beispiel, wenn jemand sich als Opfer versteht, sich so erlebt hat als Kind schon und als junge Erwachsene, ja. Und dann in einen Ausdruck gegangen ist und gemerkt hat, nein, ich habe mich gewehrt, auch wenn es jetzt keine reale Situation irgendwo, ist die Erfahrung real gewesen und die geht nicht mehr verloren. Die hat diese Person dann gemacht und kann sie auch weiterhin nutzen. Ja, und also es wird ja in der Psychotherapie auch, wird Entspannung ja auch viel gefördert. Ich glaube auch sonst in ambulanten Einzeltherapien, ne, werden Patienten auch in Entspannungsmöglichkeiten angeleitet, und in der Tagesklinik sowieso ist fester Bestandteil. Menschen, denen das wirklich nicht möglich ist, über eine Meditation oder eine progressive Muskelentspannung auch zu einer Ruhe und Entspannung zu kommen, die mit Schmerzen zu tun haben, die sie davon abhalten zu entspannen, für die kann es wirklich hilfreich sein, auch über so eine biodynamische Behandlung in diese ganz tiefe Ruhe, sich auch geborgen fühlen, dass ich jetzt mal loslassen kann, zu kommen. Ich glaube, das schafft man sprachlich auch nicht unbedingt.
Manchmal fragen ja vielleicht Menschen, was für eine Form von Therapie wäre für mich gut. Gibt es Menschen, wo du sofort sagst, ja, die Person sollte Körper machen?
Die Person sollte Körper machen. Das sind ja sehr bedürfnisorientierte Menschen. Also wo quasi der Akku oder das Glas gefüllt werden muss, bis sie sich überhaupt dann weiterentwickeln. Diese krass leistungsorientierten Menschen, die immer ackern müssen, wenn die sich einlassen können, wenn die sich darauf einlassen können, das mal sein zu lassen, das ewig leisten müssen. Ja, ein bisschen hilfreich ist bei denen der Einstieg, indem man den Übungen nach Hause mitgibt. Das machen die dann auch. Und dann so ein bisschen zu gucken, so was gibt es noch anderes, ne? Und tatsächlich Menschen, die nicht dahin kommen, sich abgrenzen zu können und die auch selber so erstaunt sind darüber, wieso kann ich es nicht? Ich weiß, wie es gehen würde, ich komme da aber nicht hin. Ich glaube, die können echt da profitieren, wenn sie es mal in so einem geschlossenen Raum, geschützter Raum, da ist der Chef nicht, aber ich kann mal gucken, wie ich mich denn ausdrücken würde dem Chef gegenüber, was ich in Realität niemals so machen würde. Dann, ne? Ich glaube, die können da echt von profitieren, das einmal gemacht zu haben.
Und Körpertherapie gibt es ambulant ja auch einzeln oder als Gruppentherapie. Und ich als begeisterte Gruppentherapeutin muss natürlich auch fragen, wie würdest du das sehen? Für wen Gruppe, für wen Einzel? Wie blickst du da drauf?
Da muss ich jetzt spontan blicken. Ich glaube, ich fände die Kombination am hilfreichsten, weil einzeln natürlich viel gezielter die Person begleitet werden kann oder die Klienten auch viel gezielter sich zeigen, mitteilen können. Wo wollen sie hin? Was steht heute gerade an? In der Gruppe muss ja schon dann auch so ein bisschen ein Konzept beigehalten werden. Das ist ja nie starr. Es geht ja immer darum, was liegt jetzt an. Aber dass dann schon irgendwie ein Thema ist, dass es vielleicht auch einen bestimmten Ablauf gibt, ein Einstiegsritual, einen Ausklang. Und da ist Vorteil, dass man mit mehr Menschen in einen Kontakt gehen kann, dass man auch nochmal andere Erfahrungen, die mit einer Therapeutin nicht gehen, machen kann. Von Nähe, von Abgrenzung, von bei mir sein, im Hier und Jetzt bleiben. Thema Vergleichen kann man ja nur angehen, wenn auch andere Menschen da sind, mit denen ich mich vergleichen kann. Ne?
Gibt es eigentlich auch Menschen oder Fälle, wo du sagen würdest, da wäre ich mit Körpertherapie eher vorsichtig?
Auf jeden Fall komplex traumatisierte Menschen. Da muss man unter Umständen schon vorsichtig sein, überhaupt ein bisschen mehr atmen zu lassen. Das kann sehr, also sowieso ist Atmen sehr emotionsauslösend, und wenn das so starke Gefühle auslöst oder triggert, dann ist in dieser Form, die ich gelernt habe, ist keine Traumatherapie, und dann kann ich das nicht traumatherapeutisch begleiten, und das sollte man dann lassen. Dann kann ich höchstens so auf stabilisierender, ausgleichender Entspannungsebene so ein bisschen die unterstützen, aber nicht therapieren. Da gibt es andere Körpertherapie-Methoden, die das können.
Okay, das heißt, es wäre nicht generell keine Körpertherapie für komplex traumatisierte Menschen. Mhm. Also das sind ja meistens so Bindungstrauma, also wenn man über lange Zeit immer wieder schwierige Erfahrungen gemacht hat. Mhm. Und so, das wäre dann, da gibt es auch Körpertherapie für, aber das wäre eine andere Variante.
Mhm. Ja. Ja, wenn es dann also ein schlimmes Trauma mit Dissoziation ist oder die Traumafolge so ist, dass die Menschen auch Kontrolle verlieren, dann muss ich da viel vorsichtiger sein. Wenn eine Bindungsunsicherheit ist, dann kann Körpertherapie total gut sein. Und dann ist natürlich eine langfristige, beständige Gruppe auch wunderbar, ne?
Magst du einmal kurz sagen, für die zuhören und es nicht wissen, was Dissoziationen sind?
Das ist quasi, als ob die Person so, also nicht bewusst, aber so an die traumatisierenden Erlebnisse erinnert ist, dass sie nicht mehr in der jetzigen Situation anwesend sein kann und auch nicht mehr auf ihr normales Bewusstsein, auf ihre normalen Fähigkeiten zugreifen kann. Und das kann unterschiedlich aussehen. Das kann tatsächlich sein, dass als ob die Menschen den Raum verlassen haben, dass einige das auch tatsächlich so beschreiben. Oh, ich war wirklich weg und nicht nur weg im Sinne von, oh, ich war kurz abgelenkt oder in Gedanken woanders, sondern es entzieht sich der Kontrolle.
Und sag mal, wenn jetzt jemand sagt, Körpertherapie, das wäre ja was Spannendes, wie ist der Weg dahin?
Ja, dann muss man im Internet suchen. Man sucht dann im Internet, was es für Anbieter gibt. Es ist keine Kassenleistung. Dann muss man sich auf die Suche begeben. Wer ist hier Anbieter? Wenn man möchte, setzt man sich damit auseinander, welche Methoden es gibt. Wobei ich glaube, ich habe auch verschiedene Leute mal, also verschiedene Methoden so kurz kennengelernt. Man muss sich nicht bis in die Tiefe damit beschäftigen. Man kann schon gucken, was, glaube ich, was passt zu mir, aber das ist wie in allen Ansätzen, habe ich das Gefühl, dass diese Therapeutin mir hilft und das ist die Basis, denke ich. Und man muss bereit sein, das zu bezahlen. Also man muss es erstmal, muss es möglich sein und man muss bereit sein zu bezahlen. Es gibt einige wenige, die auch über die Krankenkasse, also dass man über eine Zusatzversicherung abrechnen kann oder so. Ne? Da muss man sich dann erkundigen, was die eigene Krankenkasse bezahlt. Ach, und mit wem ich noch nicht so ausdrucksstark arbeiten würde, das sind Leute, die eine so schwache Impulskontrolle haben, dass es gefährlich werden könnte. Also das ist aus Schutz für die Klienten, dass da nicht so etwas ausgelöst wird, dass sie eine Aggression nicht mehr im Griff haben können und zu meinem Schutz. Ne? Also das muss ich nicht erleben. Habe ich auch noch nie tatsächlich.
Hast du eine Lieblingsmethode?
Ja. Ich mag sehr gerne die gestalttherapeutischen Methoden. Weil es auch so interessant ist, was sich entwickelt. Andererseits mag ich auch die Methoden mit so einem starken körperlichen Ausdruck auch gerne. Auch wenn dann so verblüffende Erfahrungen sind, wenn man nicht geahnt hat, dass die Person sich so zeigen kann.
Also fällt dir noch was ein, wo du sagst, das würde ich noch gerne erzählen, das soll unbedingt Platz haben?
Also wenn du jetzt fragst, ich weiß nicht, vielleicht tanzt der ein oder die andere von den Zuhörern gerne. Oder ich weiß von dir auch nicht, ob du gerne tanzt. Wenn jemand gerne ausdrucksstark tanzt, sucht euch Körpertherapeuten, eine Gruppe von Körpertherapeuten und tanzt mit denen. Es ist nach meiner Also man kann sicherlich auch gucken, es gibt bestimmt auch andere Angebote in Hamburg, wo es nicht alles Therapeuten sind, aber das ist ein Hochgenuss, in diesen Gruppen zu tanzen, wild und ungehemmt.
Tanztherapie gibt's ja auch, ne?
Gibt's auch, ja. Die werden wahrscheinlich auch, wenn sie von alleine gelassen sind, dann auch wilder tanzen als andere Standardtänzer.
Das heißt, du würdest sagen, die Berufsgruppe ist ein bisschen dynamischer vielleicht als andere Therapieverfahren?
Ja, ich vermute, dass auch die Therapeuten, die Anwender auch körperlich auch expressiver sind, eher schneller wenn es ein passender Rahmen ist, auch in einen sehr starken Ausdruck gehen können. Habe ich zumindest meine Kollegen und Freunde aus der Ausbildung so erlebt.
Stimmt, ich war eigentlich auch immer sehr überrascht so auf Feiern, dass das dann doch ganz gut ging. Aber man sagt den AnalytikerInnen ja zum Beispiel, höre ich immer so nach, dass das eher so die TangotänzerInnen sind. So schon auch viel Gefühl drin, aber alles auch sehr, sehr im Rahmen.
Ja. Oh, ich habe Tango getanzt. Ich liebe Tango. Ja, das ist nicht wild und ungehemmt, sondern das hat ja einen ganz klaren Rahmen und darin mit total viel Hingabe. Jetzt weiß ich nicht, wie das mit Analyse. Ich bin keine Analytikerin. Aber das fand ich am Tango so, das mit dem Tanzpartner in einen Einklang und dieses Spiel von Führen und Folgen. Da habe ich immer überlegt, wie man das therapeutisch nutzen kann.
Das ist ganz spannend. Ich könnte mir vorstellen, wenn wir jetzt ganz viele Tanzstile oder auch andere Sportarten durchgehen würden, dass wir da bestimmt auch ganz viel drin entdecken würden, was da so drinsteckt,
ja,
vielleicht an Bedeutung oder spannenden Momenten.
Ja, bestimmt.
Was ist deine Lieblingstanzart oder Musik?
Das ist ziemlich, es kommt darauf an, was ich mache. Wenn ich koche oder aufräumen muss und genervt bin davon, dann muss ich aber anmachen und lautstark singen und dann habe ich sofort gute Laune. Das ist nicht so zum Tanzen. Und wenn ich richtig mich austoben will beim Tanzen, dann der gute alte Rock. So richtig schöner, knackiger.
Christina, was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst?
Was lerne ich, was ich nicht so gut kann? Ja, ich lerne und ich mache schon die ersten Schritte. Also was ich schon ganz gut gelernt habe, aber noch nicht beim Ende bin, ist dieses Zutrauen, dass der Klient ihre Lösung findet, wenn das so lange dauert, wenn scheinbar nichts passiert, dabei zu bleiben, es nicht vorzugeben, zu vertrauen, sie wird es finden, ne? Dem komme ich schon näher. Und wo ich noch nicht da bin, wo ich gerne wäre, mit mir als Therapeutin, ist Umgang mit Konflikten. Konflikte, die sich zwischen Klient und mir zeigen und da eine Klarheit zu finden, auch das dass ich erstmal verstehe, was passiert ist, wieso passiert ist, bin ich gemeint oder ist es eine Übertragung, und dann in der Ruhe zu bleiben und es die Klärung, die Lösung so zu begleiten, dass der Klient davon profitiert. Es wird ja einen Grund haben, warum ein Konflikt entstanden ist. Da könnte ich noch gut noch weiter lernen und bin dabei, ja.
Ist das etwas, worauf in der Körpertherapie auch geguckt wird? So, was ist die Ebene zwischen Klientin und Therapeutin und was hat es vielleicht zu bedeuten? Wie geht man da an Hier und Jetzt mit um? Ist ja was man so in der psychodynamischen Therapie auch ganz viel macht. Deswegen frage ich ganz neugierig.
Ja, das ist immer im Bewusstsein mit. Ich glaube, das ist auch in allen Therapiemethoden, dass man diese Übertragung oder welche Verhaltensmuster sind jetzt die Patienten mit Mama oder Papa hatten oder mit sonstigen frühen Personen. Genau, und dann zu gucken, welche, das machen ja auch alle Therapieformen, auch im Gespräch zu gucken, auf welche Ebene gehe ich jetzt, und so auch in der Körpertherapie gehe ich jetzt drauf ein, auf eine eher kindliche Ebene, die vielleicht angesprochen ist, oder ist jetzt steht jetzt auch an, die zu verlassen und sich das bewusst zu machen. Wie agiere ich, was agiere ich aus, wie kann ich jetzt zu einer neuen Erfahrung kommen mit der Therapeutin?
Christina, ich habe ja immer eine Frage von der letzten Person, die bei mir im Podcast zu Gast war. Beziehungsweise diesmal muss ich sagen, von den letzten Personen, weil ich zwei Mitarbeiterinnen von Charon interviewt habe, eine, die sich mit dem Thema Trauer auseinandersetzen in der Beratung. Und die haben sich gefragt, die haben über KI nachgedacht, also, und sich gefragt, wenn es jetzt so etwas gäbe wie ein Avatar für die Begleitung von Trauer, würdest du das Angebot nutzen?
Ich persönlich für mich, ja. Ich würde einen Menschen vorziehen, ja. Ich würde einen Menschen vorziehen. Ich weiß, dass da, wo es ausprobiert wurde, die Personen, die eine Beziehung mit einer KI aufgebaut haben, selbst wenn sie wussten, das ist eine KI, das ist kein Mensch, dass dass die das offensichtlich sehr genossen haben und sehr geschätzt haben. Ich habe die Erfahrung nicht gemacht und eigentlich möchte ich sie auch tatsächlich nicht machen. Ich möchte lieber einen Menschen.
Und
oder ein Tier, meinetwegen. Ein Hund kann doch auch ganz tröstlich sein.
Das ist meine nächste Frage gewesen, welches Tier das bei dir wäre. Wäre es ein Hund?
Ein Hund, das ist jetzt wahrscheinlich auch eine Kindheitserinnerung. Wir hatten einen Hund und den habe ich sehr geliebt. Buma hieß er.
Buma?
Ein schwarzer Pudel.
Wir haben weiter gefragt, was denkst du, würdest du brauchen? Was würde dir gut tun, wenn die Endlichkeit an deine Tür klopfen würde?
Ah, wenn ich kurz vorm Sterben wäre.
Ja, zum Beispiel, also kann ja verschiedene Formen haben, ne? Wenn so die Endlichkeit an die Tür klopft, das haben sie nicht näher definiert, aber ja. Ich kann mir vorstellen, dass es eine eigene Erfahrung sein kann oder auch eine vielleicht von im Umfeld.
Naja, sie klopft ja an die Tür mit allen Krisen der Welt und auch allen Prognosen der Wissenschaftler, die sich bislang auch alle bewahrheitet haben oder schlimmer gekommen sind, als vorausgesagt wurde mit Klimakrise und Artensterben. Und ich merke da, ich brauche Gemeinschaft und Verbindung mit Menschen, mit meinem Partner und auch mit Menschen, die sich damit auseinandersetzen, dass wir uns unterstützen können, uns miteinander austauschen und auch aktiv werden können, im Sinne von, ja, so eine Mischung aus akzeptieren und aus, was können wir denn tun? Was ist das Richtige zu tun? Und diese Gemeinschaft und Verbindung da, das ist total hilfreich. Und das ist dann wahrscheinlich auch in anderen Endlichkeitssituationen. Also bloß nicht, wenn ich sterbe, soll man mich bloß nicht volllabern. Aber zu wissen, es sind Menschen da.
Ja, spannend, da sind wir auch wieder weg von der Sprache, ne?
Ja.
Stimmt, ja. Würdest du sagen, dass der Tod dem Leben auch etwas gibt?
Haben die das auch gefragt?
Ja.
Dass der Tod dem Leben was gibt? Tatsächlich, ja, bei der letzten Wahl, da waren doch so Wahlplakate vor der Europawahl von irgendeiner Partei, die meint, es wäre medizinisch möglich, dass wir alle 1000 Jahre alt werden. Und als ich das auf den Plakaten gelesen habe, dachte ich, um Gottes Willen, bloß nicht. Was soll denn das? Ne? Das hätte mich eher erschreckt zu wissen, jetzt soll ich 1000 Jahre lang leben. Ich meine, mir wird wahrscheinlich nicht langweilig werden, aber ja, irgendwie, glaube ich, kann ich dem abgewinnen. Es ist ein Zyklus, es ist ein runder Zyklus und natürlich ist der Tod auch beängstigend. Ne? Das will ich jetzt nicht sagen, aber das ist irgendwie, ja, ich weiß nicht, so wie Frühling, Sommer, Herbst und Winter und dann geht's wieder von vorne los. Vielleicht habe ich mich auch nicht genug mit auseinandergesetzt, aber irgendwie ist es. Es ist ja nun mal so. Und da daran etwas zu verändern, ich glaube, es ist gut zu wissen. So, wenn es gut ist, ist es gut.
Worauf? Und ja, das haben Sie auch gefragt. Die haben mir jetzt eine Frage reingeschummelt, aber das ist auch spannend. Worauf würdest du gern zurückblicken?
Ich würde echt gerne darauf zurückblicken, auch auf so Beziehung. Ich möchte gerne darauf zurückblicken, dass es, also wenn ich dann zurückblicken werde, dass es so geblieben ist wie jetzt, dass ich eine schöne Beziehung mit meinem Mann lebe. Das wäre schön, wenn man weiß, so jetzt werde ich hier das Leben auf der Erde beenden. Ich habe geliebt sozusagen. Und auch, dass die Familie, die ich habe, die hat mein Mann mitgebracht quasi, das sind nicht meine eigenen Kinder. Da würde ich auch gerne drauf zurückblicken. Wir haben wirklich, obwohl wir nicht blutsverwandt sind, wir haben Familie gelebt. Wir sind in der Beziehung geblieben. Ich habe die lieb gehabt, die haben mich lieb gehabt. Wir haben Familie gelebt. Das wäre schön, das sehen zu können.
Was würdest du denn gern die nächste Person, die zu Gast sein wird, fragen?
Ich würde die fragen, was sie, wenn sie nicht mit Menschen so im Beratungs- oder Therapiesetting arbeiten würde, was sie dann gerne machen würde. Oder also manche machen ja auch was viel in der Freizeit, so ein Ausgleich. Das schon mal, aber was sie noch mehr machen würde, was sie anderes machen würde als beraten und therapieren, was sie sich jetzt noch nicht ermöglicht in ihrem Leben. Und vielleicht auch, wie die Menschen, die sie berät oder die Klienten, die dahin kommen, wie die von etwas anderen, also was sie denen auch raten würde oder sich wünschen würde, was die noch anderes als sich beraten und therapieren lassen tun können oder was hilfreich wäre, was gut wäre, so.
Ja, Christina, gibt's noch irgendwas, wo du sagst, das ist noch ungesagt oder ungefragt geblieben und sollte aber hier noch Platz finden?
Nein, jetzt fällt mir nichts mehr ein. Ich fand das schon eine ganze Menge, so am Stück zu erzählen, zu sprechen über diesen Therapieansatz. Ja, ich danke dir auch für die Gelegenheit, komm.
Ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und deine Expertise hier mit uns teilst. Dann euch da draußen. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Und wie immer, wenn ihr Feedback für uns habt, wenn ihr Fragen, Anregungen habt, schreibt uns eine E-Mail an ahoy@podcast0816.de. Wir freuen uns, wenn ihr uns Rückenwünsche schickt und uns eine Bewertung dalasst oder einen Kommentar schreibt. Wir lesen die und freuen uns immer sehr, wenn wir eine Resonanz kriegen.
Dieser Podcast ist ein Projekt von Der Hafen, Verein für psychosoziale Hilfe Harburg e.V.